Bist du eigentlich schon Teil der Medici Lesen Community bei Instagram? Nein? Dann sollten wir das schnell ändern. Lies gemeinsam mit uns Bücher, beleuchte diese während einer Leserunde aus allen möglichen Perspektiven und tausche dich mit uns darüber aus. Bei uns steht der Spaß am Lesen im Vordergrund. Es soll sich weder nach Schulunterricht noch nach angestautem Literaturzirkel anfühlen. Du findest uns bei Instagram unter dem Account Medici Lesen, alles zusammengeschrieben, oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
Ich habe immer gedacht, oh nee, ich lese auf jeden Fall im Original, bis mir dann aufgefallen ist, wie unsolidarisch bin ich eigentlich meinem eigenen Beruf gegenüber oder wie wenig traue ich meinen KollegInnen zu, dass ich denke, ich müsste das im Original lesen.
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich ein Burnout und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community Medici Lesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels die Lesen Podcast.
Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich sehr, heute mit dir über wahrscheinlich hauptsächlich das Thema Übersetzen zu sprechen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weiß ich nicht, vielleicht kommt auch so ein Backtipp oder so mit vor, was ich so bei dir bei Instagram sehe. Aber bevor wir damit starten, habe ich zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Wir sitzen gerade bei mir in der Küche und es duftet noch ganz schön nach frisch gebackenen Kardamomknoten.
Oh,
meine
ich
neue
wusste es.
Leidenschaft. Und ich würde gern mit dir mit einem Chai Latte, einem magenschonenden, anstoßen.
Oh, das klingt sehr, sehr gut. Ich bin immer voll skeptisch mit Chai Latte, aber ich hatte letztens, wir haben irgendwie Ende letzten Jahres einen Lebkuchenkurs mit der Community gemacht und da gab es auch Lebkuchen, irgendwie Chai-Sirup, halt irgendwie sowas. Und der war voll gut und seitdem denke ich so, vielleicht bin ich doch für Chai Latte zu haben. Irgendwie bisher war mir das oft zu würzig. Aber ich probiere es jetzt einfach nochmal mit dir und würde sagen, wir stoßen einmal an. Ich habe dich ja, also wir sprechen auch häufig, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir versuchen zumindest immer auch die ÜbersetzerInnen von den Büchern anzufragen, die wir lesen. Das ist gar nicht immer so leicht. Aber du bist zumindest eine Übersetzerin auf Instagram, die viel zur Arbeit von ÜbersetzerInnen teilt, die auch, ja, sag ich mal, Meinungen dazu teilt, ne, vielleicht zu Irrglauben oder zu Dingen, die vielleicht nicht so super laufen. Deswegen dachte ich, das ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, dich mal hierhin einzuladen. Und wie ich eben schon im Vorgespräch zu dir meinte, ich glaube, dass du auch schon mal vorgeschlagen wurdest, ich weiß nur gerade nicht mehr von wem. Aber
Das freut mich voll.
im Grunde gibt es ja irgendwie wahrscheinlich tausend Dinge, die man hier mal aufklären könnte. Also wir haben schon mal mit Marieke Heimburger gesprochen, die uns auch schon, also die auch ganz viel aufgezählt hat, was wir noch besser machen können. Seitdem versuche ich wirklich quasi immer, sobald ich den Titel oder so nenne, auch ne, den Originaltitel, vielleicht wäre das auch noch ein Punkt, aber zumindest immer, wenn ich AutorInnen nenne, dass ich auch die ÜbersetzerInnen mit aufliste. Und das machen wir auf der Webseite, das machen wir in unseren Posts und so, das viel auch aus diesem Gespräch entstanden. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt immer noch super viel, was vielleicht immer noch nicht ganz klar ist. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen damit an, wie du hier gelandet bist. Also ich meine, du übersetzt ja auch von wirklich großen Namen die Bücher. wie lange machst du das schon? Wie war dein Weg dahin? Und ja, was gefällt dir am meisten? Ich meine, das sind vielleicht zu viele Fragen. Fang mal damit an, wie du hier gelandet bist.
Ich mache das tatsächlich schon seit 15 Jahren, ist mir
Ah.
gerade aufgefallen. Also ich habe 2010 meinen Abschluss gemacht. Ich habe Literaturübersetzen tatsächlich studiert.
Düsseldorf habe ich
Das
gesehen, ne?
in Düsseldorf, genau. Das ist ein dezidierter Literaturübersetzen-Studiengang, was jetzt gar nicht so der typische Werdegang ist. Also im Grunde ist das kein geschützter Beruf. Wenn du Talent hast und dich dazu berufen fühlst, dann kannst du das auch einfach so machen. Aber ich habe es studiert, genau, und dann ziemlich schnell nach dem Studium eigentlich angefangen zu übersetzen. Meine erste Übersetzung war eine Robbie Williams Biografie.
War der gute Einstieg.
Das war sehr, sehr witzig und es war vor allem so super untypisch, weil ich direkt vom Frühstücksfernsehen angefragt wurde, weil Robbie Williams konnte man ja nicht habhaft werden für ein Interview. Deswegen haben sie dann die nächstbeste Option gefragt, nämlich mich. Das war sehr
Witzig.
witzig, ja.
Und du
Genau,
dachtest
aber
dann so, wow, läuft.
inzwischen bin ich von den Musikbiografien abgekommen, die aber echt ein guter Einstieg waren, weil das zwar Sachbuch war, aber ja schon irgendwie, ja, sehr, sehr, also klar, populäres Sachbuch, ne? Also, und inzwischen bin ich dann aber in der Literatur gelandet, wo ich eigentlich immer hin wollte.
Aber mehrsprachige Kommunikation studiert, so heißt das. Es war dann quasi Englisch-Spanisch und war so aus Übersetzen, bisschen Dolmetschen und so. Man hätte dann aber quasi noch was draufsetzen müssen. Und damals habe ich überlegt, Literatur übersetzen in Düsseldorf zu studieren. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer, die an der Uni Mainz irgendwie, sag ich mal so, forscht oder zumindest irgendwie gerade ein Paper schreibt. Und der für Interviews führt. Und da ging es im Grunde darum, was hätte ich mir im Studium gewünscht, jetzt für meine Gründung. Und also in der Kreativbranche. Und in dem Zusammenhang irgendwie ist mir dann auch klar geworden, dass ich, glaube ich, den Weg nicht eingeschlagen habe, weil eher, sage ich mal, negativ davon gesprochen wurde. Also so, ich hätte halt eigentlich nur Literatur übersetzen interessant gefunden. Mein Studiengang ging mehr so in die Richtung Fachübersetzen. Und es wurde dann aber eher so davon gesprochen, oh, das ist eh schwierig. Ich glaube, damals kam auch schon so DeepL oder wie das heißt, so als Wörterbuch und solche Sachen auf. Davon kannst du nicht leben und so. Und ich merke jetzt, ne, wenn wir jetzt halt auch mit ÜbersetzerInnen und so sprechen, merke ich halt schon, dass ich das extrem schade finde. Aber natürlich auch dadurch mitbekomme, es war jetzt auch nicht total unberechtigt, diese Sorge. Aber ich finde das manchmal so schade, wenn man schon vorab irgendwie vor sowas gewarnt wird. Würdest du angehende ÜbersetzerInnen warnen und sagen, ah, überlegt euch das nochmal oder bist du total froh über die Entscheidung?
Ja, es ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Ich glaube, wer mal auf meinen Account guckt, sieht es auch sehr schnell. Es ist eine Mischung aus Anpreisen und Anprangern, die ich da praktiziere, weil natürlich ist es für mich der allerschönste Beruf und ich habe nie, nie, nie bereut, den gewählt zu haben und bin da mit großem Idealismus bei der Sache. Aber es ist tatsächlich wirklich einfach so, dass man nicht sehr gut davon leben kann. Also es ist kein gut bezahlter Beruf und das muss man leider in aller Deutlichkeit sagen und das würde ich auch immer InteressentInnen sagen. Dass sie sich das gut überlegen müssen, ob sie den Beruf wählen, auch wenn es wirklich ein schöner Beruf ist.
Ja, und das finde ich halt so traurig auch daran, weil ich weiß nicht, wie würdest du das sehen? Findest du, es ist auch eine Kunstform, weil du erschaffst ja im Grunde schon auch einen neuen Text, natürlich mit einer Vorlage, aber wie du den interpretierst, sage ich mal, ist ja schon auch ÜbersetzerInnen abhängig. Und du kannst ja für gewisse Worte dich für die eine oder andere Variante entscheiden. Würdest du sagen, es ist eine Kunst, irgendwie so einen Text zu übersetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde definitiv sagen, dass es eine Kunst ist und dass es ja Literatur ist, die wir da schaffen mit unserer eigenen Sprache. Es ist halt kein Schreiben nach eigenen Ideen, aber es ist so ein Schreiben mit Sicherheitsnetz, ne? Also jemand anders hatte die Ideen und hat die Geschichte aufgeschrieben in seiner Sprache, und ich versuche halt, es mit meinen Mitteln und meiner Sprache nachzubilden oder neu zu schaffen. Und natürlich kommt da irgendwie ein neuer Text dabei raus. Einer, der ja einfach in einer anderen Sprache funktionieren muss, eine andere Sprache, die andere Mittel hat, und andere Wege, um eine bestimmte Wirkung beim Leser oder bei der Leserin zu erzielen. Und das ist schon eine Kunstform, auf jeden Fall.
Und dafür finde ich es halt wirklich sehr unfair, nicht nur wie schwierig es ja anscheinend auch ist, ne, damit über die Runden zu kommen, sondern auch wie wenig Sichtbarkeit ist. Also wir mit, seit dem Gespräch mit Marieke Heimburger haben wir zum Beispiel, obwohl wir haben das jetzt gerade nochmal umgeändert, ich müsste jetzt im neuesten Post nochmal nachgucken, weil wir den komplett, den gesamten Post zum Cover und so nochmal geändert haben. Aber zumindest bisher hatten wir dann immer einfach als freie Erfindung auf dem Cover einfach die Übersetzerin oder den Übersetzer mit draufgeschrieben, was ja häufig noch fehlt.
Ja, sehr subversiv, sehr schön, einfach einfügen. Aber ich finde es auch gut, also weil man einfach zeigt, hallo, hier ist noch Platz, hier könnte man jemanden einfügen, und
Verstehe es auch gar
ÜbersetzerInnen
nicht.
sind einfach die UrheberInnen des deutschen Textes. Also die gehören da drauf, finde ich. Nicht
Ich
nur, weil ich
check's
selbst
auch
eine bin.
nicht. Ja, aber ich check auch gar nicht so. Also, weil IllustratorInnen stehen ja auch zum Beispiel eigentlich in der Regel immer drauf, wenn es jetzt irgendwas, ne, mit Zeichnung oder sowas ist. Also zumindest
Leider auch,
heute.
glaube ich, noch nicht immer und ganz selbstverständlich,
Okay,
aber im
ja.
Grunde klar, ne? UrheberInnen des
Also die
Textes
stehen
oder
zumindest
des,
häufiger.
ja, genau.
Ja, und also ich check's irgendwie nicht. Ist das sowas, wo du auch manchmal Diskussionen mitführst, mit Verlagen oder so? Also bekommst du da irgendwie eine Antwort drauf oder ist das eher sowas, was du für dich auch schon ein bisschen abgehakt hast?
Nee, voll. Seit ich irgendwie angefangen habe, mich auf Instagram, ja, weiß ich nicht, zu engagieren oder zu positionieren und Sichtbarkeit zu fordern, habe ich natürlich auch angefangen, das den Verlagen gegenüber selbst zu äußern, ne? Es wäre ja Quatsch, wenn ich das nur irgendwie auf Instagram täte. Ich versuche schon in jeder Verhandlung das anzusprechen, und zu sagen, ja, das einfach auch als Verhandlungsmasse irgendwie zu nutzen, dass ich inzwischen sichtbarer geworden bin, aber meine Forderungen nach, hier, Leute, überlegt doch mal, schreibt uns doch mal bitte aufs Cover, die sind bis jetzt nicht erhört worden. Außer so, ja, wir überlegen das immer mal, und ja, vielleicht machen wir es ja mal, oder ja, wir nennen euch ja inzwischen hinten auf dem Klappentext. Ne, also bei einigen Verlagen sind wir schon immerhin auf den Umschlag gewandert, aber auf die Rückseite. Ja, das, also da muss ich noch einiges tun, finde ich.
Ich finde das nicht so richtig nachvollziehbar, diesen Widerstand irgendwie.
Ja,
Also
das
so.
gerne angeführte Argument ist ja, das Cover sei eine Werbefläche, und wir hätten nun mal keine Werbewirkung, wo ich mir auch denke, ja, hallo, das ist irgendwie ein Zirkelschlussargument, denn wenn wir uns keinen Namen machen können, weil wir
Ja.
unsichtbar gehalten werden, dann können wir auch nicht irgendwie eine Werbewirkung bekommen. Also das hängt ja alles miteinander zusammen, ne?
Ja.
Wenn wir auf dem Cover stehen würden und die Leute sich bewusst machen würden, ah, guck mal, das hat Marieke Heimburger übersetzt, die hat doch immer so tolle Sachen gemacht, das kaufe ich mal. Also das kann ja auch ein
Total.
Verkaufsargument sein, oder?
Ja, voll. Also ich weiß zum Beispiel, dass, also ich glaube, wenn ich irgendwie lesen würde, dass Isabel Bock dann zum Beispiel das übersetzt hat, würde ich das, glaube ich, kaufen, weil ich halt mittlerweile irgendwie ein paar von ihr gelesen habe, wo ich dachte, oh, das gefällt mir. So, also ich glaube, ne, man entwickelt doch dann ein Gefühl für bestimmte Namen und denkt sich so, kenne ich irgendwoher schon? Und also ich glaube schon.
Ja,
Also.
also klar, in dem Moment, wo man sich einmal bewusst gemacht hat, was die Übersetzerin für den Text ist oder dass es eine zweite Instanz gibt, durch die dieser Text geflossen ist, ne? Also man muss ja erstmal darauf aufmerksam werden, dass ÜbersetzerInnen überhaupt da sind und was ihr Anteil am Text ist. Aber klar, wenn man das sich einmal bewusst gemacht hat, und dazu gehört natürlich, dass wir sichtbar sind, kann man sich denken, hey, ja, die ist toll. nach deren Texten halte ich Ausschau.
Voll. Also glaube ich auch, dass das irgendwie eintritt. Also vielleicht, ne, so eher langfristig, aber ich glaube schon, dass das eintreten würde. Hast du schon ein Buch also ein von dir übersetztes Buch, wo du auf dem Cover stehst?
Bisher noch nicht.
Es wird
Wäre
Zeit.
aber schön. Genau, es sind interessanterweise vor allem Indie-Verlage, die inzwischen ziemlich flächendeckend uns auf dem Cover nennen, aber die größeren Verlage scheuen dann noch etwas Vorzug.
Verrückt. Was ich cool finde, ist, also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht von ihr gelesen, aber ich bewundere sie irgendwie so, weil sie ja auch bei Instagram so aktiv ist. Du übersetzt auch die Bücher von Coco Melos, spricht man das so aus? Ich weiß gar nicht
Ja,
genau.
Cocomelas, ja.
Ja. Und da denke ich halt so, es sind ja auch schon, ne, so, also auch andere große Namen bei dir dabei. Ist das, also macht das was aus für dich, auch für deine Reputation, dass du bekannte Namen übersetzt, oder ist das nicht ganz so relevant? Und es geht zum Beispiel eher vielleicht um die Zahl der Aufträge oder sowas?
Nee, ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Also das erste Mal, dass ich das gemerkt habe, war, nachdem ich Megan Nolan übersetzt habe, Verzweiflungstaten. Und das war
Ja.
der Zeitpunkt, nachdem ich auf einmal Anfragen bekam, wo die LektorInnen geschrieben haben, hey, ich habe Verzweiflungstaten gelesen, das hat mir so gut gefallen, deshalb wollte ich dich anfragen. Und das war auf einmal so, wow, okay, cool. Und Cocomelas ist ganz klar auch ein Name, der mir hilft, ja, auf jeden Fall. Oder dass mir eben, also bei Cocomelas ist es so, dass mir jetzt ähnliche Bücher angeboten werden, sei es irgendwie von den Themen bei Blue Sisters, Schwesterngeschichten, Trauergeschichten, kamen danach irgendwie einige Anfragen. Oder eben so vom Stil her oder vergleichbare jüngere AutorInnen. Nee, Autorinnen in dem Fall.
Ja, voll spannend irgendwie. Also, ich meine, da denke ich dann so, dann wird es ja wahrscheinlich schon einen Effekt haben, wenn du immer auf dem Cover stündest, ne? Weil man das dann vielleicht
Auf
nochmal.
jeden Fall,
Also
definitiv.
ich vermute jetzt mal, dass LektorInnen ähnlich sind auch, also weil ich lese immer diese bibliografischen Angaben am Anfang. Ich bin so ein Nerd, ich finde es irgendwie immer
Ja.
spannend, so was da so drin steht. Vermutlich sind LektorInnen ähnlich, aber es würde halt mehr irgendwie ins Auge stechen, und auch ohne dass man es gelesen hat, würde man es ja sehen, ne? Wenn man vielleicht in der Buchhandlung steht oder so,
Ja.
würde einfach der Name da hervorblitzen. Aber ich finde das irgendwie spannend. Wahrscheinlich wird es dann vielleicht schon so gesehen, du hast dich ja wahrscheinlich auch ins Thema irgendwie Schwesternschaft dann eingelesen, dass du jetzt Expertin da bist und kannst jetzt solche Bücher übersetzen. Oder was meinst du, was hat das damit auf sich, dass du jetzt für solche Bücher angefragt wirst?
Ich glaube, das ist wirklich ganz einfaches menschliches, ja, Gehirne funktionieren so, dass man eben dann jemanden assoziiert mit so einem Buch oder so einer Art von
Ja.
Literatur. Also das war, glaube ich, es war in allen Phasen meines Übersetzens jetzt so, dass mir ähnliche Projekte angeboten wurden. Und es kann toll sein, wenn man schön Bücher übersetzt, so wie ich das jetzt tue, aber es kann auch ein Fluch sein. Bei den Musikbiografien ganz am Anfang war es okay, da habe ich dann so nach Robbie Williams kam Depeche Mode und Rod Stewart und Tom Jones, solche Sachen. Da hatte ich dann auch irgendwann genug von, ne? Genug von schnellen, eiligen Musikbiografien. Und ich habe dann aber eine Zeit lang Sexy Romance unter Pseudonym übersetzt. Und das habe ich genau aus dem Grund unter Pseudonym gemacht, weil ich nicht darauf abonniert werden wollte. Also ich wollte einfach nicht als Romance-Übersetzerin quasi abgestempelt werden und nur noch sowas angeboten kriegen, weil ich mir selber da irgendwie den Absprung halten wollte. Und nach 2 Jahren war mir das auch echt zu heftig. Also ich habe dann freiwillig damit aufgehört, obwohl ich noch weiter hätte machen können. Und ich da auch einige Buchreihen hatte, die sich gut verkauft haben, wo wir dann ja auch am Verkauf beteiligt werden. Also das hat
Ja,
sich
okay,
voll
das ist auch mal
gelohnt für
spannend.
mich.
Ja.
Aber ich habe dann damit aufgehört, weil es einfach, ich konnte das nicht mehr. Das war.
Ja.
Und da, ne, also das ist definitiv etwas, was man beobachten kann. Also, dass man das, wofür man sich ja bewährt hat, dass man dafür wieder angefragt wird.
Also kann man sich da schon auch wahrscheinlich so wie so eine Nische schaffen? Oder ist das vielleicht sogar vorteilhaft dann, wenn man, also
Ja,
wenn es vielleicht nicht zu
definitiv, auf
spitz
jeden
ist,
Fall.
ne?
Ja, genau.
Irgendwie das finde ich richtig spannend. Auch, dass du das mit dem Pseudonym gesagt hast, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das gibt es ja auch manchmal bei AutorInnen. Da bin ich auch manchmal schon neugierig und frage mich so, was bringt das genau? Aber das hab ich, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass es das auch bei ÜbersetzerInnen gibt. Das ist ja total interessant.
Ja, klar, also das ist gar kein Problem, das kann man so machen. Man kann auch mehrere Pseudonyme haben.
Voll interessant irgendwie. Ja, nee, darüber hatte ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Aber ich finde es irgendwie auch einen spannenden Gedanken. Ich meine, wahrscheinlich gerade am Anfang nimmt man ja auch so ein bisschen, ne, was man kriegen kann. Aber dass man dann
Genau.
durch die Auswahl der Titel vielleicht auch sich so eine gewisse Nische irgendwie erarbeiten kann, mit Dingen oder mit Büchern, ne, die man dann auch interessant findet.
Genau, also ne, im positiven Sinne die Nische oder im negativen Sinne die Schublade, in der man womöglich
Ja,
damit
okay.
landet.
Ja, ich glaube, ich bin oft eher so auf der optimistischen Seite, aber es stimmt natürlich. Ich denke gerade vielleicht, ne, das war wahrscheinlich der Sorge auch bei den Romance-Titeln, dass
Ja,
das dann
genau.
eher die Schublade ist statt
Ja.
Nische. Verstehe ich total. Ist das also das, was du jetzt so übersetzt, würdest du auch sagen, dass das auch das ist, was du echt gerne liest? Oder weicht das von dem ab, was du gerne magst?
Ich bin in den letzten Jahren tatsächlich da angekommen, bei dem, was ich auch gerne lese. Und das ist sehr, sehr beglückend. Bin aber dieses Jahr gerade wieder davon abgewichen, nur das anzunehmen, was ich auch gerne lese, weil ich jetzt wieder so den strategischen Gedanken hatte, einfach aus diesem Berufsfatalismus heraus, dass wir einfach schlecht davon leben können, dass ich mal wieder so einen krassen Schnellschuss angenommen habe. Also so ein Fantasy-Schinken mit 1000 Seiten, den wir dann zu viert innerhalb von 4 Wochen runtergerockt haben. Das ist natürlich irgendwie etwas völlig anderes, ein völlig anderes Arbeiten, aber dann einfach in der Hoffnung, dass sich das gut verkaufen wird. Also ganz opportunistisch.
Ja, verstehe ich
Und
total.
das, ja, ne, also die schönere Variante ist natürlich, Bücher anzunehmen, wo du dir denkst, ach ja, wow, wie toll, darin will ich versinken und mich jetzt die nächsten 3, 4 Monate auch versenken, weil genau das müssen wir ja machen. Wir leben ja mit diesem Buch. Genau, aber da ist durchaus, ja, muss man manchmal auch strategisch überlegen, was man für Bücher annimmt und ob man nicht vielleicht doch so eine Art Mischkalkulation dann fährt.
Ja, voll. Aber also wenn du das teilen magst, das finde ich ja irgendwie total spannend, weil ich bin gerade gar nicht, das, und vielleicht hatten wir das hier schon mal, aber das hatte ich jetzt irgendwann nicht mehr so ganz abgespeichert. Also du verhandelst dann wahrscheinlich irgendwie einerseits irgendwie so einen festen Satz, den du nach Abschluss oder so bekommst, also nach Abschluss der Übersetzung. Wahrscheinlich verhandelst du auch den Zeitraum, in dem du das übersetzt, nehme ich an, ne? Aber ist es standardmäßig so, dass du auch eine Beteiligung am Umsatz irgendwie bekommst? Oder ist das
Genau.
Verhandlungssache?
Jein. Genau, wir werden grundsätzlich pro Seite bezahlt. Und zwar nicht pro Buchseite, sondern pro Normseite. Das ist so eine feste Größe, feste Formatierung, damit das vergleichbar ist. Das ist unser Seitenpreis, den wir als Grundhonorar bekommen. Genau, die Frist ist meist nicht sehr verhandelbar, die Abgabefrist, weil die Verlage natürlich ihre Programme planen und uns dann so anfragen, wie kannst du das bis da und dahin machen. Aber genau, wenn wir das Buch dann abgegeben haben und es erscheint und sich das gut verkauft, dann sind wir grundsätzlich am Verkauf beteiligt, mit sehr geringen Prozentsätzen, also kriegen dann meinetwegen 10, 20 Cent pro Buch vielleicht, aber auch erst nach gewissen Schwellen. Das ist das, weshalb ich sage, eigentlich oder grundsätzlich sind wir am Verkauf beteiligt, denn bei den Verlagen werden diese Schwellen ab denen wir beteiligt sind, also sagen wir, 5000 Exemplare müssen sich verkauft haben und ab dann greift unsere Beteiligung. 5000 ist leider so eine
Verdammt,
Zahl von
verschafft
Büchern,
das.
die müssen erstmal geschafft werden. Also das durchschnittliche Buch bleibt gerne darunter oder
Ja.
spielt so um die 5000, ne? Und es gibt auch Verlage, bei denen diese Schwellen höher sind oder die dann sowas haben wie eine Verrechenbarkeit, also dass erst unser Honorar wieder mit eingespielt werden muss, bevor wir überhaupt beteiligt werden. Also es gibt da unterschiedliche Modelle, die ganz klar zeigen, dass die Verlage natürlich am längeren Hebel sitzen und wir da zwar verhandeln können, aber in den meisten Fällen nicht so viel erreichen.
Aber sind grundsätzlich beides Sätze, die du irgendwie erstmal festlegst für dich oder mit denen du in die Verhandlungen reingehst? Oder ist das so, dass der Verlag sagt, das zahlen wir pro Seite und dann verhandelst du, ob das für dich passt?
Genau, also der Verlag geht in die Verhandlung rein und sagt, ne, wir zahlen so und so viel pro Seite. Also ich kann ja mal Zahlen nennen. Der VDÜ, unser Verband, der macht alle paar Jahre so Honorarumfragen. Ich habe die aktuelle mit ausgezählt und die letzte auch. Und das liegt leider immer noch so ungefähr durchschnittlich bei 18, 19 Euro die Seite. Das sind Zahlen, von denen wir absolut nicht leben könnten. Also das müsste eigentlich das Doppelte sein. Genau, und wenn die Verlage dann in die Verhandlung gehen und sagen, na, wir zahlen 20 Euro die Seite, also schon ein okayer Preis, und ich sage, nee,
Das Doppelte.
das Doppelte sage ich nicht, weil ich natürlich weiß, wie unrealistisch das ist. Aber inzwischen habe ich tatsächlich dank Instagram und meiner Sichtbarkeit, die ich da habe, wirklich mehr Anfragen, als ich es früher hatte und bin deshalb in einer ganz guten Verhandlungsposition. Aber das ist etwas, was sich echt über die Jahre und jetzt eben auch über die Sichtbarkeit erst ergeben hat. Also
Nee, ich habe mir gesagt, ich finde das irgendwie echt spannend, weil ich mir auch vorstellen kann, wie frustrierend das manchmal ist, gerade ne, wenn man sowas auswertet. Weil einerseits ist es wahrscheinlich auch angenehm zu wissen, man ist nicht alleine im Boot, aber irgendwie verbessert das ja auch die Lage nicht, wenn bei allen die Preise so niedrig sind. Ich frage mich, gibt es da irgendwie wie so Top-Übersetzer, die dann krass andere Preise bekommen, oder ist das wirklich einfach durch die Bank weg bei den meisten ungefähr gleich? Oder weiß man das gar
also,
nicht so genau?
ich würde sagen, da gibt es natürlich Schwankungen nach oben und nach unten. Und es kommt vor allem natürlich auch darauf an, was man übersetzt. Also es ist schon so, dass Genre-Literatur, wenn man es denn so nennen will, also Romance, Fantasy oder auch Jugendbuch und Kinderbuch, schlechter bezahlt werden,
Okay.
weil es vermeintlich einfacher ist. Also es hält sich immer noch das Gerücht, dass Unterhaltung leichter zu übersetzen ist. Es sind aber einfach nur völlig andere Schwierigkeiten, die sich da stellen. Also man schraubt eben nicht an jedem Wort und an jedem, weiß nicht, stilistischen, tollen Bild, sondern einfach daran, dass das flüssig klingt und dass das locker klingt, dass die Dialoge gut sind. Und das ist eine völlig eigene Kunst, die jetzt nicht schlechter bezahlt werden dürfte. Aber es ist, glaube ich, nicht so, dass es jetzt die berühmten ÜbersetzerInnen gibt, die jetzt wahnsinnig viel höhere Honorare kriegen als andere. Ich glaube, klar gibt es da einen Spielraum, aber jetzt keinen riesig großen.
Okay.
Dieses Mal habe ich mich bei meinem Büchergilde-Quartalskauf für Ode an das Buch von Pablo Neruda entschieden. Auf der Webseite der Büchergilde steht, in seinem Langgedicht würdigt der chilenische Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda das Buch. Seine Ode drückt in sinnlich poetischer Sprache aus, was Bücher sein können, was in ihnen steckt, wie sie uns berühren, aufwühlen oder sogar retten. Und ich dachte, was könnte besser zu uns passen als dieses Gedicht? Was mich dann noch persönlich sehr angesprochen hat, war die Info, dass das Buch von einer kolumbianischen Künstlerin illustriert wurde. Also für dich zur Info, ich habe ein Auslandssemester in Kolumbien verbracht und mich auf Anhieb in Land und Leute verliebt. Das Buch von Pablo Neruda habe ich dir mal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ich kann aber wie immer nur empfehlen, dass du dich einfach mal durch das gesamte Sortiment der Büchergilde stöberst.
Was ich gerade so dachte, aber also ich bin immer für mich wieder absolute Newbie in der Branche, aber ich dachte gerade so, es gibt ja auch so Corporate Influencer, gibt es auch Corporate Übersetzer und bringt das einen Vorteil, wenn es das gibt? Ich dachte, dann hat man vielleicht zumindest die Sicherheit über so ein festes Gehalt. Aber ich weiß gar nicht, ob es das gibt.
Ja, das, nee, das gibt's leider gar nicht. Also wir sind immer selbstständig. Wir werden immer nur pro Buch von den Verlagen beauftragt. Also klar ist es so, dass man irgendwann die Hausübersetzerin von einer Autorin vielleicht wird oder dass der Verlag zufrieden mit deiner Arbeit ist und dich immer wieder anfragt. Das gibt's natürlich. Aber wir sind wirklich eigentlich nie irgendwo angestellt bei Verlagen. Nee, das gibt's gar nicht.
Das wäre doch gar nicht so schlecht. Vielleicht für ÜbersetzerInnen, die auch so ein bisschen Sicherheitsbedürfnis haben, weil die wird es
Ja,
ja auch geben.
die soll es geben. Ich glaube, da zählen wir uns alle dafür dazu. Ja, das
Also
ist
finde ich
tatsächlich
eigentlich
etwas,
verwunderlich
ja.
irgendwie. Also weil ich irgendwie auch so denke, ob das nicht auch aus Verlagssicht schlau wäre. Ich mal irgendwo muss man diese Frage doch mal platzieren können.
Ja,
Aber
naja, ich meine, wir sind natürlich sehr vielseitig in dem, was wir können oder in welche Sprachen und Stile wir reinschlüpfen können. Aber es ist ja schon so, dass man oder dass sich auch die Verlage bei jedem Buch neu überlegen, wen fragen sie dafür an, für wen, also ne, für wen könnte
ja.
das in Frage kommen, wer kennt sich mit dem Thema gut aus, wer kann diese Sprache irgendwie besonders gut rüberbringen, ne? Wer hat vielleicht was Ähnliches übersetzt und könnte sich dafür eignen. Also da spielen ja viele Faktoren rein.
Ja.
Netzwerken ist auf jeden Fall das Erste, was ich AnfängerInnen immer rate. Das ist
Ah ja,
etwas,
voll
was mir
gut.
total schwer fiel am Anfang, weil
Ja.
ich wirklich, also der Beruf bringt es einfach mit sich, dass man eher ein introvertierter Mensch ist und lieber im stillen Kämmerlein sitzt mit seinem Text und nicht auf irgendwelche Branchentreffen geht oder irgendwie auf der Messe groß hausieren geht. Aber genau das ist es halt, was etwas bringt. Also man muss Kontakte knüpfen. In der Buchbranche geht einfach nichts ohne Kontakte.
Ja, ich merke das irgendwie auch immer wieder. Aber ich finde, auch das ist etwas, wofür man Geld und Zeit und mit Zeit ja auch immer Geld braucht irgendwie. Also so, ich
Voll
finde, das wird
klar.
total oft einfach ausgeklammert. So ist ja schön und gut, sich auf irgendwelchen Events zu tummeln. Aber du hast
Ja.
dadurch ja auch Arbeitszeitausfall und du musst meistens irgendwie zu diesen Events kommen.
Total. Also nimm mal die Frankfurter Buchmesse. Die
Ja.
Leipziger Buchmesse ist für mich total praktisch, weil ich in Leipzig wohne. Und noch dazu sind halt die Kosten da gar nicht so hoch. Aber wenn ich nach Frankfurt fahre, ist das, also das überlege ich mir, weiß ich nicht, fünfmal oder spare dafür und wohne dann im Hostel im Rotlichtviertel, weil das einfach
Ja.
der Wahnsinn ist, was man da alleine für Hotelkosten zahlen muss, die Eintrittspreise, die Zugfahrt
Ja.
dahin. Und dann sind wir ja noch nicht mal bei sowas wie Verdienstausfall, ne? Also die 3 Tage, die ich dann eben nicht arbeiten kann, das ist bei Selbstständigen ja immer das Ding. Aber klar, ne? Das bringt dann
Das
vielleicht.
Potenzial danach auch noch fällst du aus. Also wie oft sieht man das in allen möglichen
Ja,
Stories, ne, dass Leute krank geworden sind bei der
der
Messe. Also so.
Messeschnupfen,
Ja,
genau.
ach, das ist schon
Ja,
krass.
klar. Und es ist halt kein direkter Benefit, den du hast. Also
Ja.
das heißt nicht, du gehst nach Hause und hast sofort einen Auftrag in der Tasche,
Ja.
sondern du hast halt Klinken geputzt, du hast KollegInnen getroffen, du hast dich vielleicht mit LektorInnen getroffen, mit denen du schon mal gearbeitet hast oder mit denen du jetzt gerade ein Projekt hast. Aber die geben dir ja nicht sofort was Neues, oder? Wenn man am Anfang steht, dauert es halt wirklich, wirklich lang, bis man sich da was aufgebaut hat, wo auch irgendwann dann mal ein konkreter Auftrag bei rauskommt.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dann ist es so zeitlich und so vielleicht sogar echt schlauer, direkt in die eigene so Social Media Online-Präsenz irgendwie zu investieren, weil da kann man irgendwie sich vielleicht schneller einen Namen machen und ist auf dem Radar von Leuten
Ja,
und
also ich
hat
habe
nicht direkt
da
diese Ausgaben.
nur gute Erfahrungen mitgemacht. Vor allem finde ich das Angenehme bei Social Media ist, dass ich zwar sichtbar und präsent bin, aber ich kann mich immer noch hinter meinem Handy verstecken. Also das
Oh, das fühle ich sehr.
kommt meiner introvertierten Seele dann
Ja.
irgendwie doch zu Pass.
Aber das fühle ich auch sehr. Das merke ich ganz oft. Also ich muss auch sagen, ich vergesse manchmal, was ich so online geteilt habe. Und dann werde ich irgendwie so gefragt, dann ist mir doch peinlich. Aber so die meiste Zeit blende ich das irgendwie aus, weil ich bin halt hier alleine, wenn ich das einspreche so, ne? Und
Genau.
dann, also ich fühle das sehr, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja,
Und
ich habe dann
ich
manchmal diesen
finde.
Moment, wo ich mir dann die Anzahl von Leuten, die das jetzt gesehen haben, so als
Ja.
Menge vorstelle.
Das
Und
versuche ich
dann
zu
kommt der
vermeiden.
Moment, wo ich denke, oh, okay.
Das versuche ich ganz doll zu vermeiden. Zumal halt Messe, finde ich, auch so krasse Reizüberflutung ist. Deswegen, ich steh immer so, also es ist immer so, dass ich bei der Messe denke, ah, ich glaube, das war vielleicht meine letzte. Und dann bin ich kurz vorher so FOMO und denke, ah, vielleicht, vielleicht doch einmal fahre ich vielleicht doch noch jetzt.
Genau, dann verdrängt man es wieder, wie das war.
Ja, wie war das nochmal? Ja, total. Ich hatte im Vorfeld eine Frage bekommen, ob du lieber jetzt, ich glaube, für dich privat wahrscheinlich, im Original liest, wenn es möglich ist, oder eine Übersetzung. Und da steht hinter Klassikerfrage. Ich weiß nicht, wirst du das andauernd gefragt?
Nö, das ist aber eine gute Frage. Also, ich werde es jetzt nicht so häufig gefragt, aber es ist etwas, über das ich auch schon oft nachgedacht habe. Ich war früher total snobbistisch, kann man es vielleicht nennen, und habe immer gedacht, oh nee, ich lese auf jeden Fall im Original, bis mir dann aufgefallen ist, hä, wie unsolidarisch bin ich eigentlich meinem eigenen Beruf gegenüber oder wie wenig traue ich meinen KollegInnen zu, dass ich denke, ich müsste das im Original lesen.
Auch voll spannend, der Gedanke.
Ja, und habe mir dann irgendwann bewusst vorgenommen, Übersetzungen zu lesen, weil ich daraus auch total viel ziehen kann. Also ich lerne auch total viel beim Lesen von Übersetzungen, wie KollegInnen irgendwas lösen oder wie sie einfach mit der deutschen Sprache umgehen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also ich lese gerne Originalbücher, ne, im Englischen halt, um mein Englisch zu trainieren und irgendwie aktiv zu halten und auf dem Laufenden zu sein. Ich lese aber auch gerne gute Übersetzungen, gerne gezielt übrigens von KollegInnen, die ich kenne und schätze, ne? Da wären wir wieder bei der Sichtbarkeit. Und ich lese natürlich auch gerne deutsche Literatur, um mein Deutsch zu schulen, ne? Weil das ist ja mein wichtigstes Werkzeug.
Spannend zu sehen, weil ich merke das selbst bei mir dann manchmal, dass ich irgendwie was lese im Deutschen, was übersetzt wurde und dann so denke, ah, ich glaube, der Originalsatz war wahrscheinlich so und so. Und das ist bei dir wahrscheinlich so am laufenden Band, während du irgendwie.
Ja, das ist die Deformation professionell. Das ist total störend. Also,
Kannst du dich dann
dass
aber
man
manchmal so
irgendwann
im
nicht
Urlaub
mehr.
fallen lassen oder
Ja,
bleibt das
genau.
an?
Ja, das bleibt an. Das ist so verankert irgendwie, dass ich das schlecht ausschalten kann.
Nee, verstehe ich auch. Wir hatten, also ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier erzählt, aber ich habe mein Studium total geliebt, ohne dass irgendwie so wirklich klar war, was man danach damit macht. Deswegen haben viele aus meinem Studiengang das sehr kritisiert, aber ich bin eher so live in the moment. Ich fand es total toll. Aber wir hatten dann so Kulturraumstudien. Ich glaube, das war mein Favorit. Also ich hatte die Sprachenkombi Englisch-Spanisch und ich habe Englisch halt in beide Richtungen und Spanisch nur wahrscheinlich ins Deutsche. Und dann hatte man pro Sprache Kulturraumstudien, konnte sich da dann nochmal eben für den Kulturraum entscheiden. Und dann hatte ich bei Englisch Großbritannien und bei Spanisch, glaube ich, Südamerika oder irgendwie so. Und für mich war das persönlich einfach total toll, weil mein Vater war ein paar Jahre vorher gestorben. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen und ich hatte so das Gefühl, das so ein bisschen wie so nachholen zu können, weil es im Grunde auch eine entscheidende Lebensphase war, wo ich vielleicht dann zu dem Zeitpunkt langsam, also ich weiß, oder ich hab's, vielleicht hätte man es auch früher gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall früher nicht gemacht, so ein paar Fragen einfach mal zu stellen. Und in dem Studium, in diesem Kurs ging es dann auch so darum, dass Kinder, weiß ich nicht, im Herbst für Spiele spielen, wenn die Kastanien fallen oder also solche Sachen.
Ja,
Oder was
ja.
für Sachen man vielleicht als Kind vorgesetzt bekommt, an Essen oder so. Und ich fand das super genial. Es ist aber halt, also ich habe an einer Fachhochschule, jetzt Technische Hochschule, studiert. Dadurch natürlich irgendwie auch mal so ein bisschen mehr verschult auch, ne, praxisnah manchmal. Hattest du sowas bei dir im Studiengang auch? Weil an sich finde ich es nicht verkehrt, dass man ein bisschen wie so einen allgemeinen Wissensschatz kennenlernt von dem Land.
Voll, definitiv ist das super sinnvoll und auch zum Übersetzen ist es ja unabdingbar, dass man sich mit der Kultur beschäftigt, des Sprachraums, aus dem man übersetzt. Klar, bei uns, also ich habe Literaturübersetzen noch auf Diplom studiert. Das war, bestand quasi aus den Literatur- und Sprachwissenschaften von drei Sprachen. Also wir haben zwei Sprachen studiert. Ich habe Englisch und Französisch gemacht und dann eben das Deutsche. Das waren quasi drei Studiengänge in einem und dann hat man Germanistik ja auch noch gemacht. Und damals, also zumindest damals, war es erstaunlich wenig praxisbezogen, fand ich. Ich hoffe, dass das inzwischen, weil es, also seit es umgestellt wurde auf Master, dass das ein bisschen anders ist und dass das praktischer ist. Aber ob es solche Kurse inzwischen gibt, weiß ich nicht. Was natürlich hilft in dem Fall, ist ein Auslandssemester zu machen.
Hast du eins gemacht?
Ja, ich habe eins gemacht. Ich war in Straßburg. Also ich übersetze zwar jetzt aus dem Englischen nur noch. Das Französisch ist mir leider eingerostet, aber genau damals war ich in Frankreich und das ist natürlich irgendwie die beste Art und Weise, sich mit der
Ja,
Kultur vertraut zu machen.
witzigerweise, ich habe das in Kolumbien dann gemacht. Und mein Spanisch ist auch leider sehr, sehr eingerostet. Also es ist eigentlich so ein bisschen schade. Aber ich glaube, ich dachte halt, naja, irgendwie nach Großbritannien komme ich auch so irgendwie immer wieder mal. Und Amerika hat mich nicht so gereizt.
Ja.
Aber ja, also ich würde es auf gar keinen Fall missen wollen. Ich empfehle das jedem mal so ein Auslandssemester zu machen. Ich habe auch zuletzt für eine Behörde, würde ich irgendwie sagen, gearbeitet, die sich genau dafür eingesetzt hat, weil mir das auch so am Herzen liegt. Aber ja, vielleicht kann man da zumindest auch mal drüber nachdenken, wie man das in Zukunft nutzen möchte, diese Erfahrung. Aber irgendwie schon spannend, auch ein bisschen so einen Einblick in das Studium zu bekommen. Weil ich eigentlich auch verrückt finde, darüber habe ich zum Beispiel früher auch nie nachgedacht. Ich habe immer, ne, wie gesagt, oder mache das, glaube ich, auch jetzt noch, dass ich eher so in dem Moment lebe und wenn mir das jetzt Spaß macht, dann macht es mir halt jetzt Spaß. Aber häufig ist ja eigentlich auch so ein Studium auch irgendwie damit gleichgesetzt, dass man später auch ganz gut verdient. Und das finde ich total verrückt hier, weil dich das ja
Ja.
auch Zeit und Geld gekostet hat, in deine Ausbildung zu investieren. Und also wie unfair ist das irgendwie? Ich finde, dass wir müssten eigentlich irgendwie alle auf die Straße gehen dafür und sagen so, hey,
Ja, genau.
das geht so nicht.
Ja, das ist halt das Ding, genau. Wir könnten auch streiken vielleicht, aber können wir
Da
damit
müssen
eine
halt
Wirkung
alle.
erzielen, ist
Ja.
natürlich die Frage, ne? Also wir sind zwar organisiert im Verband, aber natürlich sind nicht alle Übersetzenden in dem Verband organisiert. Gerade weil es auch ein freier Beruf ist und einer, der nicht an irgendwelche, gerade nicht an ein Studium gekoppelt ist, sondern auch viel aus Quereinsteigern besteht. Ja, das wäre schön, wenn man irgendwie so einen, mal einen Hebel fände, der wirklich ja, die Bedingungen verbessern kann.
So einen bestimmten Alltag beim Übersetzen und was magst du daran am meisten? Oder ist es vielleicht, dass der nie gleich aussieht?
Ich liebe es total, dass ich in meinem Alltag eigentlich total frei bin, auch wenn er natürlich in der Realität dann allein dadurch, dass ich Kinder habe, sehr strukturiert ist, so von den Zeiten her. Aber im Grunde kann ich arbeiten, wann ich möchte und wo ich möchte und wie ich möchte, ich kann mir meine Zeit einteilen, ich kann, wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, was einfach nach ein paar Stunden definitiv der Fall ist. Also ich kann nicht 8 Stunden lang am Schreibtisch sitzen und Text produzieren. Das funktioniert nicht. Kreativität ist ja nicht so auf Abruf immer da. Und dann kann ich mich auf mein Fahrrad setzen und mir den Kopf frei pusten lassen. Ja, und ich arbeite auch tatsächlich gerne ganz allein für mich, ohne mich immer mit KollegInnen irgendwie abstimmen zu müssen. Und da ist auch kein Chef, sondern ich bestimme selbst über mich. Natürlich habe ich AuftraggeberInnen, ne? Aber
Ja, das ist schon was anderes einfach.
es hat
Also,
definitiv auch viele Vorteile, ne? Also
ja.
auch wenn die Bezahlung schlecht ist und der Zeitdruck hoch ist und die Zukunftsangst durchaus da ist, hat es einfach auch total viele schöne Seiten. Das muss man definitiv auch betonen. Also diese
Ja,
Freiheit
sonst.
und einfach ja, mich mit dem beschäftigen zu können, was ich möchte, ne? Also ich
Ja,
habe
voll.
wirklich mein liebstes Hobby, einfach das Lesen zum Beruf gemacht. Und ich darf den ganzen Tag irgendwie mit Texten verbringen, das ist traumhaft.
Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und ich meine, du hast ja immer auch die Option, was anderes zu machen. Und dadurch, dass du das jetzt seit, ne, 15 Jahren, hast du, glaube ich, gesagt, machst, zeigt ja auch, dass für dich das Positive überwiegt. Also falls man jetzt während des Gesprächs das Gefühl bekommen hätte, dass das vielleicht, ja, weiß ich nicht, nur negative Seiten hat, glaube ich, allein der Fakt zeigt ja, dass es auch viel Positives hat. Und irgendwie dachte ich gerade auch so, das wäre ja eigentlich der perfekte Job auch für digitale NomadInnen, weil du es von überall aus
Ja, auf
machen
jeden Fall.
kannst. Total gut.
Ist auch ein negativer Faktor, wenn man sich gerne Arbeit mit in den Urlaub nimmt, so,
Ja, okay.
aber
Ja, gut,
aber
das
ne,
verstehe
wie
ich auch.
gesagt, es hat immer positive und negative Seiten.
Voll. Wie kann ich mir das denn so bei dir vorstellen? Ist das so, nee, wahrscheinlich hast du nicht das aufgeschlagene Buch vor dir, weil das gibt's ja dann in der Regel noch gar nicht. Wahrscheinlich hast du eine PDF-Version oder so und schreibst auch am Computer. Also es ist wahrscheinlich wenig Handschriftliches, oder?
Genau, ja. Es ist tatsächlich so, dass gerade aus dem Englischen sind die Zeiträume, in denen wir übersetzen, immer knapper. Also die Verlage bringen ja gerne möglichst zeitgleich raus. Das heißt, ich habe wirklich so gut wie nie das fertig gedruckte Buch bei mir liegen, sondern genau, immer die PDF manchmal oder leider immer öfter ist sie auch noch nicht mal final lektoriert. Also wir übersetzen wirklich den heißen Scheiß, der direkt gerade ja, fertig geworden ist. Und genau, ich muss aber so ein bisschen das Haptische haben. Also ich kann nicht meine Word-Datei neben der PDF-Datei auf meinem Computer offen haben. Ich kann den Text besser wahrnehmen, wenn ich ihn auf Papier sehe. Das heißt, ich drucke mir meine Manuskripte immer aus. Und meine Kinder haben dann hinterher viel Schmierpapier zum Malen.
Ja, gut.
Nee, genau. Also ich kann einfach besser den Text aufnehmen oder in mir wirken lassen, wenn ich ihn auf Papier sehe. Deshalb mache ich immer diesen Umweg, auch wenn es eigentlich noch gar kein gedrucktes Exemplar gibt.
Im Studium wurde ich dann auch ständig irgendwie von jemandem gefragt, kann ich mal irgendwie, also ob ich über die Bachelorarbeit oder sowas drüber gucken kann. Und ich fand das ultra schwer, nur am Rechner zu machen. Ich weiß gar nicht so, warum. Und was mir erst jetzt im Nachhinein hier durch den Buchclub aufgefallen ist, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat. Da habe ich früher nicht so drüber nachgedacht. Aber meistens wurde ich, glaube ich, eher gefragt, so kannst du dir den Text mal so allgemein angucken, macht der Sinn? Und ich bin immer so direkt in die Rechtschreibfehler rein irgendwie so. Also so, ich lerne hier immer viel Neues dazu. Aber ich finde es irgendwie auch spannend, dass anscheinend ja die Tendenz dazu hingeht, dass man so gleichzeitig das rausbringt, das Buch. Weil das habe ich noch gar nicht so krass wahrgenommen, eher in Einzelfällen, aber ich habe auch nicht so drauf geachtet. Aber ist das wirklich so, dass dann im Englischen das Buch rauskommt und häufig auch parallel im Deutschen oder in anderen Sprachen?
Ja, also es ist gerade, also hauptsächlich bei englischsprachigen Büchern so, dass darauf geachtet wird, dass sie möglichst schnell erscheinen, gerade weil Englisch natürlich eine verbreitete Sprache ist und die Verlage dann Angst haben, dass das Buch im Original gekauft und gelesen wird und einem dadurch quasi LeserInnen und Geld durch die Lappen geht. Und deshalb, genau, werden unsere Fristen halt immer kürzer. Das ist auch leider eine Entwicklung, die für uns eher negativ ist, weil wir in immer kürzerer Zeit, ja, die gleich langen Texte übersetzen müssen.
Also wie viel Zeit hast du so tendenziell für ein Buch? Wie
Das kann
viel
man
Zeit
so
hast du da?
standardmäßig nicht sagen. Also ich bräuchte 3, 4 Monate für ein Buch, also für so ein
Ja.
durchschnittlich langes Buch von 300 Seiten, wären schon 4 Monate gut. Und dann sind da natürlich viele Faktoren, die da reinspielen. Also entweder der Verlag gibt mir aber nicht so viel Zeit oder ich bekomme so wenig Geld, dass ich mir keine vier
Ja.
Monate nehmen kann. Das sind dann unterschiedliche, ja, Faktoren. Aber genau, also ich schaffe durchschnittlich so 4 Bücher im Jahr, denke ich. Also sind natürlich
Aber auch
immer kürzere oder längere dabei
ja.
oder schwierigere. Ne? Also es lässt sich einfach gar nicht pauschal sagen, weil es gibt ja Bücher, bei denen schaffe ich 10 Seiten am Tag und es gibt Bücher oder gab schon Bücher, da habe ich 2 Seiten am Tag geschafft, weil das einfach so dichte, schwierige Texte waren. Also entweder vom Stil her, von der Sprache her oder auch wahnsinnig rechercheintensive Texte, die natürlich wieder sehr viel Zeit kosten
Ja.
und wo man dadurch einfach ja weniger Seiten am Tag schafft und dann natürlich auch weniger verdient oder sie müssten überdurchschnittlich gut bezahlt werden. Ne? Also das sind ja immer viele Überlegungen, die da reinspielen.
Doch, dann wahrscheinlich wirklich pro Projekt irgendwie abwägen, ne?
Genau, abwägen und verhandeln und
Aber ich meine, wie krass, wenn du dir das mal überlegst, es gibt ja selten AutorInnen, die 4 Bücher im Jahr veröffentlichen oder
nee,
schreiben.
genau. Also das ist
Also
tatsächlich
schon
der
krass.
Unterschied, ne? Also, dass wir eben doch nicht uns das Buch, also
Komplett neu
wir arbeiten ja
ausdenken.
mit dem fertigen Produkt, ne?
Ja.
Und müssen nicht die Geschichte ersinnen oder.
Ja. Ich finde das irgendwie mega spannend. Also du teilst ja auch bei dir bei Instagram viele Insights. Du teilst zusätzlich, das habe ich jetzt nur am Anfang angeteasert, wir sind dann doch in die Materie erstmal eingestiegen, aber du teilst ja auch so, ne, was du so backst und so. Das ist wahrscheinlich einfach so deine Leidenschaft und vielleicht auch der nötige Ausgleich irgendwie
Ja,
zwischendurch.
absolut.
Erzähl doch vielleicht mal, wo man dich online findet und was man da so findet.
Ja, genau. Also ich habe seit ein paar Jahren, nachdem ich sehr lange Social Media Gegnerin war und gar keine Accounts habe, habe ich mich in der Corona-Zeit dann doch mal bei Instagram angemeldet und wollte da einfach ja zeigen, was ich so übersetzt habe. Und dann ist mir aber sehr schnell klar geworden, dass diese 3 bis 4 Bücher pro Jahr, die ich übersetze, irgendwie sehr wenig Stoff für einen Social-Media-Kanal doch liefern. Ne, wenn ich da 4-mal im Jahr was poste, dann bringt es nicht so viel. Also habe ich da sehr schnell angefangen, auch meine Backwerke zu posten. Und meine Kollegin hat es mal so schön gesagt, du servierst ihnen Kuchen und dann fütterst du ihnen heimlich die übersetzungsrelevanten Themen. Und
Voll gut.
die
Also
Kuchen sind mein
köderst du sie.
Lockmittel.
Ja.
Genau.
Und dann
Und
findet
dann geht
dich
es zur Sache.
unter Köge-Böhnsche. Also wir verlinken es auch noch.
Kögeböhnsche, genau.
Genau, wir verlinken es auf jeden Fall auch nochmal, aber mit OE natürlich immer.
Ja, mein Name ist sehr, sehr kompliziert und vor allem, wenn man die Umlaute auch noch umbaut, dann wird es doch komplizierter, aber genau.
Genau, aber wir verlinken es auf jeden Fall auch nochmal. Vielleicht, was ist so jetzt das Aktuellste, woran du gerade arbeitest oder woran du gerade gearbeitet hast, was vielleicht jetzt demnächst rauskommt, wo man sich selber überzeugen kann von der
Oh,
Kunst?
ich habe Gerade auf meinem Schreibtisch oder gerade in den letzten Zügen ist The Names von Florence Knapp, was ein wunderbares Buch ist, was ihr leider erst 2026 lesen könnt in der
Stay
Übersetzung.
tuned.
Aber jetzt in 2 Wochen, Anfang Juni, erscheint Amphibium von Tyler Weatherall bei DTV. Das kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Das ist eine meiner Lieblingsübersetzungen bisher, würde ich sagen. Also das ist ein Coming-of-Age-Roman, spielt so in den 90ern in einer kleinen britischen Kleinstadt und ja, hat so märchenhafte, bisschen magischer Realismus-Anklänge. Also es ist super, super dicht und schön geschrieben und ja, einfach so eine Geschichte über eine toxische Mädchenfreundschaft und ein ja, Großwerden, ein Teenie-Werden in den 90ern. Und das hat bei mir irgendwie ganz viel, weiß ich nicht, ich konnte mich da sehr mit identifizieren, aber es war einfach auch sprachlich ganz, ganz wunderbar. Also das würde ich euch
Ach,
mal
voll
allen
gut.
empfehlen. Erscheint sehr bald.
Das scheint sehr bald. Und ich glaube, das ist sogar vielleicht schon erschienen, ist, wenn die Folge rauskommt. Ich gucke mal ganz schnell rein. 3. Juli
Ja, und
erscheint diese Folge dann
ja,
am
siehst du, dann kann man
Lesen.
es schon kaufen.
Perfekt, perfekt. Ja, voll gut. Das ist auch mal irgendwie nochmal so ein anderer Buchtipp. Darüber freue ich mich immer total. Ich danke dir sehr, dass du dir deinen wahrscheinlich recht durchgetakteten Arbeitstag Zeit für diese Aufnahme genommen hast und uns so ein bisschen, wie immer, irgendwie hast hinter die Kulissen schwenken lassen. Ich glaube, da ist doch immer noch wahrscheinlich vieles dabei, was vielen nicht bewusst ist. Deswegen total cool, dass du uns auch so einen ganz ehrlichen, authentischen Einblick gegeben hast. Ich danke dir sehr. Ich würde sagen, dass wir unseren Chai Latte zu Ende trinken. Vielleicht jetzt ja auch noch die Kardamom-Knoten, hast du sie, glaube ich, genannt, ne?
Genau.
Probieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Und uns an der Stelle von den Mädels verabschieden.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Sichtbarkeit und habe mich gefreut, da zu sein.
Immer gerne. Jedes Feedback auch super gerne direkt an Lisa schicken. Ich bin richtig gespannt, ob hiernach vielleicht nochmal ein Aufschrei kommt. Alle müssen irgendwie auf den Covern, ja doch, auf dem Cover der Bücher genannt werden. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein.
Finde ich auch.
Dann danke und bis bald.
Tschüss.
Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Warte mal kurz. Bevor diese Folge endet, würde ich dir gerne noch von Genial Lokal erzählen, deinem Online-Buchladen, der lokal denkt. Ich vermute, wenn du diesen Podcast hörst, liebst du es genauso wie ich, dich stundenlang in der Buchhandlung zu verlieren und neue Bücher zu entdecken. Vermutlich fehlt dir aber ähnlich wie mir manchmal leider einfach die Zeit dafür. Wenn du also trotzdem dringend neuen Lesestoff brauchst, ist Genial Lokal perfekt, denn du kannst dort ganz bequem online bestellen und gleichzeitig deine Lieblingsbuchhandlung unterstützen. Dafür wählst du vorher einfach die Buchhandlung deines Vertrauens aus. Du kannst das Buch oder gut, machen wir uns nichts vor, die Bücher auch einfach online bequem bestellen, dann aber in deine Lieblingsbuchhandlung liefern lassen und beim Abholen dann doch noch ein bisschen stöbern. Ich würde es auf jeden Fall verstehen. Wenn deine Zeit es aber wirklich nicht zulässt, kannst du dir deine Bestellung natürlich auch nach Hause liefern lassen. Was ich besonders cool finde, wenn du noch keine Lieblingsbuchhandlung hast, weil du, weiß ich, zum Beispiel gerade erst umgezogen bist, kannst du über Genial Lokal nach einer in deiner Nähe suchen. Die Geschäftsführerin von Genial Lokal, Angelika Siebrands, war übrigens schon mal zu Gast hier im Podcast. In der Folge erzählt sie zum Beispiel auch von den Anfängen und dieses Jahr wird Genial Lokal sogar schon 10 Jahre alt. Den Link zur Folge und zur Website von Genial Lokal findest du in den Shownotes.